Inforadio Podcast.
Führen Frauen anders? Sicher. Hätten Frauen die Finanzkrise vermeiden können? Möglich. Kommen Frauen in die obersten Führungsetagen deutscher Unternehmen? Fast nie. Wir wollen heute im Forum über die Rolle der Frau in der deutschen Wirtschaft und über ihre Macht oder Ohnmacht diskutieren. Wo stehen die Frauen? Wie führen Frauen? Und wer oder was könnte Frauen zu mehr Chancengleichheit verhelfen? Ich freue mich auf diese Diskussion und begrüße als Gäste Eva-Maria Höller-Kladders, Managerin, ehemals Direktorin bei Bosch, heute Unternehmensberaterin. Elke Holst, Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Monika Schulz-Strelo, Unternehmensberaterin bei der Bee International Group und Präsidentin der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte, FIDA. Der einzige Mann in dieser Runde ist Hans-Jürgen Kramer, selbstständiger Unternehmer und ehemals Vorstandssprecher von Vattenfall Europe. Und unsere Gastgeberin ist Vera Gede-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR. Schön, dass wir hier sein können. Vielen Dank. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung führt regelmäßig Untersuchungen durch, wie stark Frauen in deutschen Unternehmen, Banken und Versicherungen repräsentiert sind. 2010 wurde ein entsprechender Bericht vorgelegt und die Autorin des Berichtes ist hier. Frau Holz, was sagt uns denn eigentlich diese Untersuchung über die Bedeutung der Frauen in den Führungsebenen deutscher, großer deutscher Unternehmen aus?
Diese Untersuchung zeigt sehr klar, dass wir in Deutschland eine sogenannte gläserne Decke haben. Die Tatsache spiegelt das wieder, dass Frauen oben nur ganz selten ankommen. Wir haben herausgefunden, dass in den Wirtschaftsunternehmen außerhalb des Finanzbereichs in den Vorständen nur 21 von 833 Vorständen, wenn wir jetzt in die Finanzbranche gucken, von der wir ja erwarten würden, weil dort über die Hälfte der Beschäftigten Frauen sind, dort sehe es besser aus, ist es nicht. Bei den 100 größten Banken nur 2,6% Frauen, das heißt 11 von 418. Und in den Top-Versicherungen, das sind so 62, die wir untersuchen, haben, sind es auch nur 2,8%. Das bedeutet 11 von 392. Diese ganzen Zahlen zeigen uns, wir haben einen weiten, weiten Weg vor uns. Und in den Aufsichtsräten, wo man glauben würde, es würde viel besser aussehen, dort können wir sagen, in der Tat haben wir mehr Frauen. Aber zum Beispiel sind dort 9,8% in den Top 200 Unternehmen. Aber diese Frauen sind mehrheitlich von den Arbeitnehmervertretungen entsandt. Das heißt, auch da, wenn wir nur die Personen nehmen würden, die von der Kapitalseite kommen, wären wir dort ebenso wenig mit Frauen sozusagen vertreten wie bei den Vorständen.
Also man kann sagen, für Frauen ist an einer bestimmten Ebene Schluss.
Kann man so sagen.
Frau Schulz-Strelo, die FIDA hat sich ja zum Ziel gesetzt, Frauen zu finden für die Aufsichtsräte. Gibt es denn da genug? Es ist ja das allgemeine Argument auch, Frauen wollen das ja eigentlich gar nicht und es gibt gar nicht genügend qualifizierte Frauen. Finden Sie denn Frauen für die Aufsichtsräte?
Also FIDAs Hauptaufgabe ist nicht das Finden von Frauen für Aufsichtsräten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, sondern unsere Hauptaufgabe ist erstmal die gläserne Decke aufzuweichen, zu durchstoßen, um mehr Frauen in diese Position zu bringen. Die Frage, ob wir genügend Frauen finden würden, wir gehen nicht davon aus, wenn wir das norwegische Modell heute auf Deutschland übersetzen, dass wir 40% Frauen fänden, für Aufsichtsräte. Nicht, weil sie nicht die Qualifikation haben, sondern weil häufig Frauen selber sich die Frage deutlich dreifach, fünffach stellen, wollen wir das überhaupt? Wollen wir da oben in die Aufsichtsräte? Wollen wir mehrere Mandate übernehmen? Können wir das mit unserer Arbeit verbinden? Und können wir das auch verbinden mit Familie und mit Kindern? Und ich glaube, die Punkte zusammen, das ist jetzt sehr gerafft, machen es auch teilweise schwer, Frauen davon zu überzeugen, in der männerdominierten Welt, auch in der Arbeitswelt, die ja doch sehr männlich geprägt ist, mit Anwesenheitskulturen, das alles unter ein Dach zu bringen, um dann auch wirklich gut sein zu können.
Darüber werden wir sicher in dieser Runde noch ausführlicher diskutieren. Herr Kramer, Sie sind ja nun der einzige mutige Mann hier in der Runde. Ja, das war gar nicht so leicht, einen Mann zu finden. Da brauchte ich denn doch noch kräftige Unterstützung von Frau Gede-Butzlaff, dass hier einer auf die Bühne kam. Denn als gesehen wurde, dass es hier so viele Frauen sind, haben die dann gesagt, nee, wir haben dann auch fast keine Antworten bekommen, wenn dann auch nur ganz knapp und kurz, nein, keine Zeit. Das war dann schon ein bisschen traurig. Aber Herr Kramer, Abgesehen davon, dass Sie mutig sind und hier sitzen, waren Sie ja Chef von Vattenfall Europe. Und Vattenfall, muss man wissen, ist ja eine hundertprozentige Tochter des schwedischen Staates. Und der schwedische Staat bemüht sich ja sehr um die Frauenförderung. Deshalb vermute ich mal, dass Sie wahrscheinlich bei Vattenfall in den Führungsebenen auch einer der wenigen Männer waren.
Also da muss ich Sie natürlich enttäuschen. Die allgemeine Quote sozusagen gilt dort auch. Dazu kommt sicherlich, dass die Energiewirtschaft insbesondere noch eine eher konservativ geprägte Industrie ist, sehr männerdominiert ist. Die alten Bilder galten auch da. Es muss viel Kraft vorhanden sein und so weiter und
was
so weiter.
Bei den Männern oder?
Bei den Männern. Also das kommt ja daher, dass da sehr viel noch Braunkohletagebau ist und so weiter. Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass die Industrien selbst stark im Aufbruch sind, dass sich gerade auch bei Vattenfall und nicht nur da durchgesetzt hat, dass die bisherige Form des Umgangs mit Frauen und Männern in Führungspositionen so nicht beibehalten werden kann. Die Frage allerdings, die sich viele Unternehmen selbst stellen, ist, wie können wir das Thema angehen? Welche Methoden, welche Techniken, was müssen wir tun, damit sich das wirklich verändert? Denn das eine ist sozusagen das theoretische Wollen und das andere ist das praktische Verändern und das tatsächliche Tun andererseits. Da gibt es sowohl Industriegeschichte wie auch eine ganz persönliche Geschichte bei mir, wo man auch scheitern kann.
Dennoch, Sie haben mir die Frage ja nicht richtig beantwortet. Wie viele Frauen saßen im Vorstand, wie viele Frauen saßen im Aufsichtsrat von Vattenfall?
Also ganz einfach beantwortet, im vierköpfigen bzw. fünfköpfigen Vorstand saß keine Frau. Auf der darunter liegenden Ebene von 15 Hauptabteilungsleitern war eine Frau und darunter waren es dann so um 7%, bis dann noch weiter tiefer waren es dann so um 20% etwa.
Ich frage nochmal nach, und im Aufsichtsrat?
Im Aufsichtsrat gab es 2 Frauen und die kamen von der Arbeitnehmerseite.
Also ganz typisch, eigentlich schade, sollte man vielleicht mal dem schwedischen Staat ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, das müsste da mal ein bisschen anders werden. In Norwegen klappt es ja sehr gut. Frau Höller-Kladders, Sie waren ja auch in einem Unternehmen, das sehr technologielastig ist, Bosch. Wie sah das da mit den Frauen aus? Sie waren dort Managerin. Gab es da Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat? Wie war die Frauenkultur oder wie ist die Frauenkultur bei Bosch?
Also Bosch ist ein sehr frauenfreundliches Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass Sie viele Frauen in Führungspositionen dort finden. Mit frauenfreundlich meine ich durchaus zunächst mal eine Aussage über das Klima. Man will Frauen fördern. Es gibt Frauennetzwerke, die gefördert werden. Es gibt Frauenworkshops, Seminare etc., Frauenförderprogramme. Aber in den oberen Führungspositionen oder in den Top-Positionen können Sie Frauen nach wie vor an einer Hand abzählen. In der Geschäftsführung, das ist ja das Pendant bei der GmbH zum Vorstand, gibt es keine Frau. Und ja, so sieht's aus. Als ich vor 14 Jahren dorthin kam, war ich die einzige Direktorin, nachdem es zuvor schon mal eine gegeben hatte, die inzwischen pensioniert worden war, weltweit bei einem Unternehmen, das damals über 220.000 Mitarbeiter hatte, heute auf die 300.000 zugeht und wie gesagt immer noch in der Direktorenebene eine Handvoll Frauen circa.
Das versteht man ja eigentlich gar nicht. Sie sagen ja, da wird ja eine Kultur gepflegt, also mit Netzwerken und Frauen, die besonders gefördert werden. Dass es dann nicht klappt, also Bosch ist ja auch ein fortschrittliches Unternehmen, da könnte man ja eigentlich vermuten, dass man sagt, naja, also bei Bosch sieht das dann ein bisschen anders aus.
Es reicht natürlich nicht, wenn Sie frauenfreundlich sind. Sie müssen diesen Prozess managen und Sie müssen ihn steuern. Und das fängt bei der Rekrutierung an und geht über Beförderungskriterien bis hin zu Belohnungssystemen. Belohnen Sie Manager, die Frauen in Schlüsselpositionen bringen? Kriegen die einen höheren Bonus als andere? Also es muss an die Belohnungssysteme gekoppelt werden und dieser Prozess der Entscheidung über Frauen in Führungspositionen muss sozusagen ordnungsgemäß gemanagt werden. Und dann kann sich da auch schneller etwas ändern.
Ich hatte es eben schon in der Moderation gesagt, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen wollen, wie kann man Frauen fördern und vor allen Dingen auch, wer muss die Frauen fördern oder können das die Frauen aus eigenem Antrieb heraus? Dazu nachher sicher mehr. Frau Gerde-Butzlaff, die BSR ist ja ein, würde ich sagen, männerorientierter Betrieb. Damit machen sie auch Werbung. Finde ich übrigens total toll. Starke Männer habe ich eben gerade wieder hier im Flur gesehen. Plakate, die also auch den Beruf der Männer hier aufwerten und zeigen, dass es wirklich attraktive Männer in diesem Betrieb gibt. Inwieweit spielen denn Frauen in so einem männerdominierten Betrieb überhaupt eine Rolle?
Naja, männerdominiert ist der Betrieb aufgrund der Arbeit in den Bereichen Müllabfuhr und Reinigung. Aber wie in jedem Betrieb gehören natürlich ganz viele andere dazu. Und das können genauso gut Frauen wie Männer sein. Was mich immer wundert, ist, dass das tatsächlich als was Besonderes gesehen wird und in Frage gestellt wird, wenn wir bei uns Frauen in Führungspositionen haben. Da sage ich dann immer, wer fragt eigentlich einen Vorstand oder die Geschäftsleiter in einem Warenhauskonzern, wie es kommt, dass da lauter Männer sind, obwohl doch in dem Grundbereich ganz, ganz viele Frauen sind. Also ich glaube, dass das jeden Betrieb angeht und dass wir vielleicht sogar eine besondere Verpflichtung haben oder die auch angenommen haben, weil gerade dadurch, dass wir im operativen Bereich sehr männerdominiert sind, fällt es noch stärker auf und kann man es vielleicht noch deutlicher machen. Aber auch wir haben IT-Bereich, auch wir haben viele Bereiche, in denen kaufmännische Bereiche, in denen jede und jeder arbeiten kann. Aber was mir noch wichtiger ist, das Managen der vielen Männer passiert bei uns auch auf den Höfen teilweise schon durch Frauen. Also wir haben Hofleiterinnen und wenn auf solch einem Hof dann 300-400 Männer sind und mir sagen, sie sehen da keinen Unterschied, sondern es geht darum, ob jemand gut ist und sie haben schon gute Männer und gute Frauen und auch das Gegenteil erlebt, dann wird einfach deutlich, dass man einiges dafür tun muss, dass auch in solchen Betrieben das Bewusstsein dafür da ist, die meisten Aufgaben können Frauen und Männer genauso und es ist nicht nachvollziehbar, warum es doch häufiger dann noch so ist, dass die Führungspositionen bei den Männern liegen.
Wie viele Frauen führen denn in Ihrem Betrieb?
Also es ist natürlich nach den Ebenen unterschiedlich. Wir haben in der ersten und zweiten Ebene, also in der ersten ist ein Drittel, da wir zu dritt im Vorstand sind, repräsentiere ich das. In der zweiten Ebene ist es ähnlich und danach auf der Abteilungsleiterin-Ebene werden es schon mehr. Also wir sind auch noch nicht bei über 40, aber wir kommen Stück für Stück ran.
Frau Holst, gibt es denn überhaupt in Deutschland irgendeinen nennenswerten Betrieb, wo die Frauen gleichberechtigt in den Führungsebenen sitzen?
Ja, auf der unteren Ebene gibt es die natürlich häufig, also auf den kleineren Betrieben gibt es natürlich häufiger als in den großen Betrieben. Und es gibt einzelne Unternehmen, sogar die pari-pari besetzt sind. Manche haben auch mehr Frauen. Das kommt zum Beispiel, wenn eine Eigentümerin mit in dem Betrieb drin ist, dann ist der Frauenanteil viel größer in den Betrieben, wenn die also Eigentümer geführt sind. Und überhaupt haben Frauen eine größere Chance, in diesen Vorständen zu sitzen, wenn sie eben auch Eigentum am Betrieb haben. Managementgeführte Betriebe, dort ist der Anteil von Frauen wesentlich geringer im Vorstand. Dass ich was ändern muss, haben wir jetzt gesehen, gibt es schon einige Unternehmen, die selbst nicht sehr gut aufgestellt sind oben, aber die was tun wollen. Dazu gehört eben auch die Deutsche Telekom, die ja wohl dieses Tabuthema Quote in höheren Positionen sozusagen aufgebrochen hat und damit doch einiges in Bewegung gebracht hat. Nach der großen anfänglichen Kritik, die Deutsche Telekom da gehört hat, weiß man jetzt auch, dass ein paar Unternehmen ja auch folgen wollen. Und Axel Springer, die nennen das nicht Quote, aber die nennen das eben Zielgrößen und andere nennen das Targets oder wie auch immer. Aber es gibt wohl Unternehmen, die jetzt immer mehr merken, welches Potenzial doch an den Frauen steckt und dass sie vor allen Dingen aktiv werden müssen, um dieses zu nutzen. Von selber wird sich da sicherlich kaum was ändern.
Über die Potenziale der Frau wollen wir gleich sprechen, denn gleich geht es weiter mit unserem Forum über die Rolle der Frauen in der Wirtschaft und die spannende Frage, wer und was die Frauen daran hindert, aufzusteigen. Dazu gleich mehr. In diesem Forum geht es um Frauen und ihre Rolle in der Führungsebene der Wirtschaft. Wir haben zu Beginn unserer Diskussion feststellen müssen, dass es in den Führungsgremien deutscher Konzerne immer noch verschwindend wenig Frauen gibt. Der Frauenanteil an den Vorständen der 100 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland stieg nicht, sondern sank unter die 1%-Marke. Unser Forum trägt die Überschrift »Führen Frauen anders?« Wenn ja, warum wird den Frauen der Aufstieg in die Spitzengremien, wird es den Frauen immer noch so schwer gemacht? Darüber wollen wir jetzt reden, und zwar mit Frauen, die sich gut auskennen in den Führungsetagen, und mit einem mutigen Mann, ich muss es immer wieder sagen, der heute mal ausnahmsweise hier in der Minderheit ist. Meine Gäste sind Gastgeberin Vera Gäde-Butzlaff, Chefin der BSR, Eva-Maria Höller-Kladders, ehemals Managerin bei Bosch, heute Unternehmensberaterin, Elke Holst, Wissenschaftlerin beim DIW, Monika Schulz-Strelow, Unternehmensberaterin und Präsidentin von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, und Ex-Chef von Vattenfall Europe, Hans-Jürgen Kramer, heute selbstständiger Unternehmer. Ja, beginnen wir doch mal mit dem Führungspotenzial der Frauen. Was für ein Führungspotenzial haben die Frauen? Wir hatten ja diese schreckliche Finanzkrise, die jetzt zu einer Wirtschaftskrise geworden ist. Und da gab es ja in vielen Diskussionen auch die Frage, wenn mehr Frauen in den Banken das Sagen gehabt hätten, wäre es dann vielleicht nicht zu einer Wirtschaftskrise und Finanzkrise gekommen? Oder wäre es nicht zu so einer starken Finanzkrise gekommen? Hätten die Frauen da was dran ändern können? Herr Kramer, fangen Sie mal an.
Also ich halte es für nicht ausgeschlossen. Ich glaube, nach meinen Erfahrungen, die ich mit Frauen in Führungspositionen habe, führen Frauen sehr umsichtig, sehr gut abgesichert, sehr ausgewogen, auch sehr durchdrungen. Dieser Gambling-Anteil, den Männer manchmal haben, der ist signifikant geringer aus meiner Erfahrung. Und auch dieses sich in einer Gruppe bewegen, zu einer Gruppe zuzugehören, in dieser Symbolik wird etwas anders wahrgenommen. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich halte es durchaus für möglich.
Frau Schulz-Strelow?
Frauen haben ja die Fähigkeit, anders zu fragen. Und ich glaube, mit diesen Möglichkeiten können sie sehr wohl Männerstrukturen durchbrechen. Und das zweite Thema, was ja Frauen auszeichnet, ist eine gewisse größere risikoscheues Verhalten. Und die beiden Attribute zusammen hätten in gemischten Gremien gegebenenfalls andere Ergebnisse erzielen können. Wissen tun wir es nicht, aber vermuten tun wir schon stark.
Frau Gäde-Butzlaff?
Ich weiß es natürlich auch nicht. Und wir sind ja so weit weg von einer Situation, dass es so viele Frauen wie Männer in solchen Gremien gibt oder man sich das gut vorstellen kann. Frauen, was ich denke, warum gemischte Führungsgruppen gut sind, ist ja, weil die ganze Palette aller Aspekte mit reinkommt. Und da ist es nicht auszuschließen, dass vielleicht ein paar mit in die Entscheidungen getragen worden wären, die so nicht berücksichtigt worden sind.
Ich denke, dass manchmal so, ich habe viele Bücher jetzt drüber gelesen, es wurden ja auch viel veröffentlicht, und da wurde immer von dieser Gier der Männer gesprochen. Dass also diese Gier, es war immer mehr und immer mehr, und wir haben da noch Papiere, die wir verkaufen können, und hier können wir noch was machen. Und es hat also im Prinzip niemand mal gesagt, halt, stopp, hier ist Schluss. Nicht? Überleg doch mal, was das für Konsequenzen hat, Frau Holst. Hätten die Frauen da mal Halt schreien können, Stoppschild hochhalten und sagen, so geht es nicht?
Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Männer in der Tat immer mehr wollen, auch um den Kollegen zu imponieren. Und jetzt noch ein Haus, noch eine jüngere Frau, was weiß ich, und jetzt noch einen größeren Umsatz gemacht und noch mehr Millionen angehypt und noch ein größeres Risiko erfolgreich bestritten. Das kann durchaus sein. Ich bin auch der Meinung, dass wahrscheinlich gemischte Teams am sinnvollsten sind, weil dort ganz unterschiedliche Bereiche, ja, Führungsformen, Ansätze in diese Entscheidungssituation reinkommen. Und das sicherlich auch die beste Art und Weise ist, sozusagen das Risiko gering zu halten. Man stellt ja auch fest, es ist richtig, was vorhin gesagt wurde, dass Frauen, was Studien zeigen, nicht so risikobereit sind. Andererseits stellt man auch fest, dass in matriarchalen Gesellschaften, dort also, wo die Frauen die Führung und das Wort haben, dass dort die Frauen durchaus genauso risikobereit sind wie in anderen patriarchalen Gesellschaften die Männer. Also man muss vielleicht immer gucken, wie die kulturelle Rahmung ist. Wenn jetzt wir sozusagen so viele Frauen, 98% der Personen in Vorständen Frauen wären, hätten wir sicherlich auch eine andere Stimmung. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Deshalb, ich persönlich plädiere immer für diese gemischten Teams, weil ich der Auffassung bin, dass dass einfach mehr Ansätze zusammenkommen und man dadurch auch mehr Lösungswege hat für Probleme.
Frau Hüller-Kladders, können Sie sich vorstellen, dass die Finanzkrise vielleicht nicht ganz so schlimm ausgefallen wäre, wenn wir zumindest gemischte Teams gehabt hätten in den Banken?
Sofern diese gemischten Teams vielerorts gewesen wären und nicht nur in vereinzelten Unternehmen, dann ja, möglicherweise ja, wäre das alles glimpflicher ausgegangen. Aber die Finanz- und Wirtschaftskrise ist ja nun nichts Monokausales. Also das ist ja nicht allein der Gier einzelner Manager zuzuschreiben, sondern da gibt es natürlich den Aspekt Gier, da gibt es den Aspekt möglicherweise unausreichende Führungssysteme, möglicherweise unzureichende politische Rahmenbedingungen, schlecht funktionierende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und so weiter. Wenn also an all diesen Stellen in der Politik, in den Unternehmen, in den Banken etc. Gemischte Gremien stärker unterwegs gewesen wären, ja, dann glaube ich, dass diese Krisen möglicherweise vermieden hätten werden können, sofern die dann auch noch weltweit an den Entscheidungsstellen gewesen wären, weil Frauen meiner Wahrnehmung nach und wohl auch ausgewiesenermaßen gemäß wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach in ihre Entscheidungen mehr Komplexität und Umfeld mit einbeziehen.
Da sagen Sie ja schon ein Führungsstilselement der Frauen. Gibt es Kriterien, wo ich meine, wir haben ja meistens nur Frauen sitzen, die auch in Führungsebenen sind, sich da auskennen. Gibt es denn so Eigenschaften, wo man sagen würde, ja, da führen Frauen anders, da wären sie anders, da haben sie vielleicht ein anderes Temperament oder vielleicht auch, weil Frauen eben nun mal Kinder kriegen, eine andere Sicht der Dinge, weil sie auch mehr in die Zukunft blicken, vielleicht breiter aufgestellt sind. Frau Gerde-Butzlaff, wie würden Sie das sehen? Führen Frauen anders?
Man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass bei der Mehrheit der Frauen die Neigung, doch einen breiteren Rahmen mit einzubeziehen, vorhanden ist. Sicher nicht bei allen. Aber meine Erfahrung ist schon so, dass Frauen vielleicht mehr nachfragen. Das betrifft nicht nur das Geschäft alleine, sondern auch mehr darüber wissen häufig, wie geht es den Mitarbeitern in ihrem Umfeld, also das Kontextdenken. Richtig gut aufgestellt wären wir, wenn in den Unternehmen nicht 21 von 833 Frauen wären, sondern wenn es gut 400 wären und 400 Männer. Also traurig ist es wirklich, wenn man diese Zahlen hört, dass es so ein Missverhältnis ist. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel dran ändern.
Herr Kramer, Sie hatten ja nun irgendwie gar keine Chance, eine Frau in Führungsposition kennenzulernen bei Vattenfall. Dennoch, haben Sie eine Meinung?
Wie habe ich Frauen wahrgenommen? Häufig, sag ich mal, im ersten Moment, wenn also der Antrag kam, besetze neue Führungspositionen, doch zweifelnd, stärker als Männer, die eher sagen, das kriege ich schon hin, dass da nochmal ein Innehalt, ein Rückbesinnen kam, bin ich wirklich der Richtige, habe ich die richtigen Kompetenzen dafür, traue ich mir das zu, kriege ich das mit meinem Lebensumfeld, mit meinem familiären Umfeld hin, kriege ich das mit meinem Partner hin, was bedeutet das und so weiter. Und dann gab es doch eher so eine Phase auch des Austarierens. Was ich erlebt habe, ist, dass gemischte Teams gerade dazu führen, dass sich das Gesamtklima signifikant verändert. Und zwar sowohl auf der Männer- wie auf der Frauenseite. Mhm. Beide gewinnen dadurch. Also es gibt im Grunde genommen genau das, was wir gerade gesagt haben. Es müssen meiner Meinung nach gemischte Gruppen sein. Aber es ist nicht der gönnerhafte Raum für Frauen, den Männer zur Verfügung stellen, sondern es ist auch ein Raum, den man sich erobern muss, in dem man sich traut, sich reinzustellen.
Führen Frauen anders? Sind sie vielleicht nicht so aggressiv? Sind sie sozialer, sich des sozialen Umfelds vielleicht besser bewusst? Haben sie eine größere soziale Verantwortung? Wie sehen Sie das?
Also ich denke, ja, Frauen führen anders. Sie nehmen, das ist natürlich jetzt alles schwarz-weiß gemalt, aber tendenziell mehr Kontext in ihre Entscheidungen rein. Sie sehen ein breiteres Feld, sehen mehr Aspekte einer Entscheidung. Männer sind vielleicht fokussierter, sind auch schneller im Entscheiden. Dafür denke ich, dass Frauen oft reifere Entscheidungen treffen, eben weil sie mehr Aspekte mit hereinnehmen. Und sie führen letztlich dann auch teamorientierter. Was bedeutet, dass sie mehr Vielfalt in die Entscheidungsfindung reinnehmen können?
Also wenn wir das jetzt so hier unterm Strich, wenn ich einfach mal so eine Zusammenfassung machen kann, kann man ja eigentlich sagen, dass hier keiner auf der Bühne irgendeinen Zweifel hatte, dass eine Frau gut führen kann. Und dann fragt man sich, so what? Wenn die Frauen gut sind und sie sind heute auch sehr gut ausgebildet, warum führen sie dann nicht? Wer hindert sie denn eigentlich daran, bis nach ganz oben zu kommen? Wer ist denn das? Was ist es, was die Frauen davon abhält, in die Führungsebene zu kommen? Frau Schulz-Strelow, Sie...
Ja, in Teilen sind es auch, und das hat Herr Kramer eben ja gesagt, deswegen habe ich ja so genickt, in Teilen sind es auch die Frauen selber, die dazu beitragen. Wir haben... A, haben wir die Männer, die nach dem Ähnlichkeitsprinzip entscheiden und sich 5 Bewerbungen ansehen und natürlich sagen, ein Mann, der in einem ähnlichen Umfeld studiert hat, der ein ähnliches Studium hat und, ist mir näher, den kann ich einschätzen, den nehme ich leichter. Wenn sie keine Frau in dem Bewerbungsgremium haben, ist es klar. Gibt es Frauen in diesem Bewerbungsbereich? Gab es Untersuchungen an der Technischen Universität, die gesagt haben, wenn Frauen genommen wurden, und da mussten wir damals wirklich die Luft anhalten, sind Frauen ein Risiko, ein höheres Risiko, als wenn ich den Mann nach dem Ähnlichkeitsprinzip ausgesucht habe. Weil die Frauen ein Risiko darstellen, bekommen sie bis zu 30% weniger Gehalt. Das hat uns dann doch mehr als empört. Das ist der eine Part. Aber auch bei Frauen müssen wir schon sagen, das hatten Sie ja auch erwähnt, Frauen müssen lernen, sich besser selber zu positionieren. Es gibt sehr viele Coaches und Coaching-Angebote, die auch sagen, Frauen sind oben heute immer noch unsichtbar. Da würde jede Frau, besonders die aktiv und oben angekommen sind, protestieren. Aber es ist häufig noch so, dass Frauen nicht sichtbar sind, nicht ausreichend sichtbar, auch in diesen Gremien. Und wenn Sie Frauen fragen, wie gehen Sie mit dem Thema Macht um? Weil ich bin jetzt mal bei den Aufsichtsräten, das ist bei den Vorständen ja nicht anders und Frau Gede-Butzlaff in ihrer Funktion wird das ja auch bestätigen können, den Machtanspruch, den ein Mann sehr einfach postuliert, das ist für Frauen häufig extrem schwierig, weil sie sagen, mit dem Thema Macht will ich nicht umgehen, weil Macht ist ein männerbesetzter Begriff. Wenn ich aber dieses Streben nicht habe und dann keine Macht auch ausüben will oder Verantwortung übernehmen will, können wir es etwas neutraler sagen, komme ich oben auch nicht an.
Frau Gede-Butzlaff, Sie haben ja viel Macht. Wie gehen Sie damit um?
Ich denke, völlig unverkrampft, denn man braucht Macht, um Entscheidungen umzusetzen, um Dinge zu bewegen. Und das unterscheidet, glaube ich, dann auch Frauen nicht von Männern. In dem Moment, wo ich Prozesse zu entscheiden habe, auch wenn es im Team ist, aber einer muss es übernehmen, gehört Macht mit dazu. Und ich glaube aber gar nicht so sehr, dass Frauen das nicht annehmen, weil in einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung kenne ich auch viele Männer, die damit nicht klarkommen. Was aber Fakt ist, je höher man kommt, und da bin ich bei Ihnen, spielen Netzwerke eine Rolle. Es fällt, Männer kennen Männer, und wenn viele Besetzungsgremien aus Männern bestehen, dann fällt es natürlich tatsächlich einfacher zu sagen, das ist, den kenne ich schon aus einem anderen Zusammenhang und da fühle ich mich relativ sicher. Es kommt noch ein anderer Aspekt dazu, dass, auf den ich erst jetzt kürzlich aufmerksam gemacht wurde, dass es Männern dann auch einfacher fällt, sich für einen anderen, jüngeren Mann massiv einzusetzen. Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch da eine gewisse Hemmschwelle ist, zu sagen, diese junge Frau, die will ich jetzt massiv fördern. Das fällt vielleicht Frauen mit Frauen dann leichter.
Frau Holst, Sie forschen seit 20 Jahren darüber, warum Frauen nicht in Führungsebene kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch irgendwann mal verzweifelt. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund, weshalb qualifizierte Frauen nicht durchstoßen bis nach ganz oben?
Ja, ganz oben in den Positionen. Das ist einfach ein eigener Club. sozusagen. Das ist für Männer und Frauen schwer reinzukommen, aber für Frauen natürlich noch viel schwerer als für Männer. Meine ganzen Studien, und zu dem Schluss bin ich eigentlich bis heute gekommen, dass wir doch noch in unseren Köpfen diese Stereotype haben, die sich letztendlich gebildet haben darüber, dass wir so ein Ernährermodell in Deutschland haben. Jetzt ist es etwas modernisiert, viele Frauen arbeiten Teilzeit. In diesem Modell ist es so, dass die Frauen und Männer unterschiedliche Aufgaben haben. Die Frauen haben die Verantwortung für die unbezahlte Haus- und Familienarbeit. Die Männer werden davon freigestellt, haben aber die Verantwortung, sozusagen das Geld in den Haushalt zu bringen. Dadurch haben im Laufe der Zeit, Sie wissen, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, da durften die Frauen noch gar nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes erwerbstätig sein.
Das war 1958
ungefähr. Und wir hatten ungefähr bis 77, da gab es noch nicht die Gleichstellung in der Ehe. Erst dann gibt es die Gleichstellung in der Ehe. Vorher war die Frau verpflichtet, sozusagen ihre Aufgaben zu leisten. Ansonsten konnte der Mann sich scheiden lassen. So, und wenn jetzt Frauen und Männer unterschiedliche Qualifikationen dadurch erworben haben, die Frau ist eher demütig, schützt den Mann auch im Beruf, unterstützt ihn. Sie musste ja früher dem Mann auch helfen, wenn der einen Betrieb hatte. Also immer die untergeordnete Rolle, die soziale Dienstleisterin eher und immer den Mann sozusagen den Rücken frei halten. Und dadurch ist auch in der Gesellschaft seit langer, langer Zeit das Bild, dass der Mann die Norm ist in der Führung. Das galt früher ja nahezu als Gott gegeben, sozusagen. Der Mann kann besser entscheiden, der Mann kann besser führen. Das heißt, wenn eine Frau...
Das wirkt heute immer noch nach, meinen Sie?
Ich denke, als Stereotyp im Kopf, wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau in einem Bewerbungsgespräch sitzen, sind beide gleich qualifiziert, sind beide sozusagen wirklich hervorragend ausgebildet, dann habe ich schon des Öfteren einfach auch gehört von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, dass Sie in diesem Gespräch gehört haben, dass der Mann und die Frau dieselbe Qualifikation, aber das kleine bisschen sozusagen hätte dafür den letzten Kick gegeben, doch den Mann zu nehmen. Und letztendlich ist das dann, dass noch im Hinterkopf vieler Entscheider drin ist, dass die Frauen ja eben auch eine potenzielle Mutter vielleicht ist oder potenziell die Eltern versorgt, jedenfalls nicht der Mann das tut. Wenn ein Mann verheiratet ist, gilt es eher positiv. Ja, der strengt sich noch mehr an in der Arbeit, der dient unserem Betrieb noch besser. Die Frau, die könnte ja ihre Prioritäten anders setzen.
Gleich geht es ja noch weiter, und zwar mit der Frage, was muss denn eigentlich getan werden? Muss es eine Quote geben? Muss es bessere Netzwerke geben, damit die Frauen wirklich auch gemäß ihrer Ausbildung den Sprung in die Führungsetage schaffen? Dazu gleich mehr. Was kann man tun, um die Chancengleichheit für Frauen in den Führungsetagen der Wirtschaft zu verbessern? Und vor allem, wer muss was tun? Das Forum heute hat den Titel Führen Frauen anders. Meine Gäste sind Gastgeberin Vera Gede-Butzlaff, Chefin der BSR, Eva-Maria Höller-Kladders, ehemals Managerin bei Bosch, heute Unternehmensberaterin Elke Holst, Wissenschaftlerin beim DEW, Monika Schulz-Strehlow, Unternehmensberaterin und Präsidentin von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, Ex-Chef von Vattenfall, Hans-Jürgen Kramer, heute selbstständige Unternehmer. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, die Männer dominieren weiter in den Chefetagen der großen deutschen alten Industrie. Vor 9 Jahren gab es eine Vereinbarung der Industrieverbände mit der Bundesregierung, können Sie sich vorstellen, fast 10 Jahre, dass man die Chancengleichheit befördern würde. Also wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, Frau Holzer, muss man ja sagen, das hat zu überhaupt nichts geführt, diese freiwillige Vereinbarung.
Das ist in der Tat richtig. Das hat nichts gebracht oder auch nicht viel gebracht, wie man es immer nennen würde. Die Effekte im Anstieg, die geringen Effekte im Anstieg der Frauen in Führungspositionen sind Bildungseffekten zu verdanken. Wie Sie wissen, sind über die Hälfte der Studienabsolventinnen Frauen und Absolventen. Wir, auch Frauen, haben zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften mittlerweile einen Anteil von 50% erreicht. Also das Potenzial ist da, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Was gemacht werden muss oder wer was gemacht müssen, in der Tat ist richtig, was Herr Kramer sagt, die Frauen müssen es tun. Aber die Unternehmen müssen die Frauen nicht gönnerhaft werben, wie Sie sagten, sondern die müssen wirklich aktiv sagen, mach das jetzt mal. Also ich selber bin zu dem Schluss gekommen, dass die Unternehmen sich selber einen verbindlichen Fahrplan geben müssen. Die müssen sagen, wir wollen von dann bis dann den Anteil von Frauen in Führungspositionen um so und so viel erhöhen. Ob die das Quote, Fahrplan, Target oder wie auch immer nennen, ist vollkommen egal. Hauptsache, sie tun es. Sie müssen es aber auch überprüfen, also ein Controlling machen. Es muss klar sein, wer ist verantwortlich dafür, dass diese Ziele erreicht werden. Sie brauchen auch Incentivierung, eben diese Belohnung von den Abteilungsleitungen, die das auch tatsächlich machen und die Leute, die auch wirklich Frauen fördern. Aber auch Sanktionen für den Fall, dass das, wenn das nicht klappt. Also da sind die Unternehmen meiner Meinung nach im Zugzwang.
Die Unternehmen sind in Zugzwang, aber sie tun ja nichts. Ja, da muss man sagen, ist die Politik jetzt gefordert? Bei unserer Familienministerin Christina Schröder habe ich da ja so meine Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade wieder eine Rede von ihr gehört, da ist sie sehr vorsichtig, hat das Wort Quote, als wenn das irgendwie ein vergiftetes Wort wäre, gar nicht in den Mund genommen, was ich eigentlich schade finde, denn ich meine, sie hat ja so jung auch die Chance bekommen, eine Ministerin zu sein. Sicher Quote. Frau Schulz-Strelow, können wir von der Politik was erwarten?
Also wir würden gerne von der Politik mehr erwarten und hätten wir vom ein Jahr und zwei Monaten hier gesessen, hätten wir gesagt, in dieser Legislaturperiode passiert was. Wenn Sie den Koalitionsvertrag lesen, steht sehr deutlich drin, es soll einen Stufenplan geben.
Und darf dann ich mal kurz fragen, ganz kurz nur, wie sieht der aus? Ich habe das nicht
im Grunde, Kopf. Der Stufenplan sieht vor für private und öffentliche Unternehmen, Thema Berichtspflicht, mehr Transparenz und wenn das nicht reicht, dann wird ein Stufenplan auch eingesetzt. Das Wort Quote steht nicht drin, aber letztendlich der auch verbindliche Ziele vorschreibt. Und dieser Stufenplan hätte ausgearbeitet oder muss ausgearbeitet werden und wir warten jetzt alle drauf, die wir uns mit dem Thema ja sehr intensiv befassen, wann denn von dem Stufenplan außer dieser Berichtspflicht, wann denn die erste Stufe in Konturen erkennbar ist. Das scheint aber momentan noch sehr zurückhaltend zu sein und unsere jetzige Frauen- und Familienministerin ist ja eigentlich auch eine Quotenfrau. Sie ist über die Hessenquote in die Position gekommen. Wir hatten alle nicht mit 32 das Gefühl, dass wir an die Decken stoßen. Dass wir an diese Decken gestoßen sind, das war bei allen eigentlich später. Von daher halte ich eher zugute, dass sie noch so jung ist und sie natürlich sagt, was soll ich mich beklagen? Ich bin mit 32 Bundesministerin geworden. Was kann da noch für eine Quote oder eine gläserne Decke eigentlich sein? Aber sie tut ja nicht ihrer jungen Generation nichts Gutes, sondern wir hatten im März ein zweites großes Forum mit fast 300 Leuten und für die Frauen in Führungspositionen, ich würde sagen ab Ende 30 bis Ende 50, da ist es doch wichtig, dass jetzt was passiert.
Ja, ich wollte mal Frau Höller-Klatt das fragen, sind Sie denn eigentlich für die Quote? Wie haben Sie denn das bei Bosch erlebt? Also ich meine, Sie waren Direktorin und was passierte dann? Haben Sie da auch das Gefühl gehabt, da ist jetzt Schluss, da komme ich jetzt irgendwie nicht weiter, die
ja, Mauern? Ja, das Gefühl habe ich gehabt, da ist jetzt Schluss. Vielleicht zu meinem Entwicklungsgang. Ich war nie für die Quote. Habe ich den Fehler vieler Frauen gemacht. Ich habe nämlich gedacht, Leistung ist der Garant für Aufstieg. Genau. Und Leistung ist nicht der Garant für Aufstieg, wenngleich ich ja relativ weit oben angekommen bin. Aber ich bin nicht wegen meiner Leistung aufgestiegen. Das weigere ich jetzt einfach mal schwarz-weiß zu skizzieren. Und ich glaube, dass viele Frauen diesem Irrtum unterliegen, wenn ich Gutes leiste, vielleicht noch Besseres leiste als die Männer, dann werde ich aufsteigen. Und das ist nicht so. Man steigt auf, weil man die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennt und dann in seinem Leistungsportfolio keine Fehler gemacht hat. Das ist schon wahr. Aber dass man so besonders exzellent sein muss, das ist eigentlich nicht gegeben. Und insofern denke ich, ist was dran an der These, die man hin und wieder liest, Frauen haben hervorragende Führungskompetenz und wenn sie mal da oben angekommen sind, dann zeigen sie sogar bessere Führungsleistung als Männer. Aber was sie nicht haben oder leider zu selten haben, Aufstiegskompetenz. Diese Aufstiegskompetenz, die ist ihnen nicht in den Schoß gelegt und das muss geübt werden.
Das unterschätzt man dann wahrscheinlich. Sind Sie denn heute für die Quote?
Heute bin ich für die Quote und zwar nicht, weil ich denke, dass es die Frauen brauchen, sondern ich glaube, die Männer brauchen die Frauenquote, damit sie lernen, diesen Prozess zu managen.
Aus der Sicht der Unternehmen geht es darum, wie können wir langfristig und nachhaltig erfolgreich sein. Und da muss sich ein Unternehmen einfach fragen, kann ich es mir leisten, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Hälfte des Potenzials der deutschen Bevölkerung brachliegen zu lassen?
Aber das ist natürlich noch eine sehr theoretische Frage. Ja. Also ich sage mal, aus meiner Sicht, es gibt einen ganz einfachen Satz, der heißt gendern heißt ändern und man muss bestimmte Sachen einfach real verändern, damit sich Sachen erledigen.
Was muss man Ihrer Meinung nach verändern?
Also ich habe keine besondere Hoffnung auf die Politik, weil die Politik wird gesteuert durch Mehrheiten. Und schauen Sie sich an, wie selbst die CSU-Frauen auf dem Landesparteitag mit der Quote umgegangen sind, dann sehen Sie, wie ambivalent die Quote immer noch
besetzt. Aber Sie haben ja die Quote durchgesetzt, die CSU-Frauen.
Dann haben Sie, die jüngeren CSU-Frauen waren dagegen und die CSU als Partei hat sie dann durchgesetzt.
Aber das entspricht doch eigentlich dem Bild, was wir heute jetzt gerade diskutieren, dass eben also jüngere Frauen.
Ich bin ganz klar für die Quote, weil sie erstmal eine Verantwortung schafft, wirklich sich um Frauenbesetzung und Potenziale zu kümmern. Zweitens, weil sie notwendigerweise im Zuge von strategischen Personalentwicklungsmaßnahmen Sachen auf den Weg bringt, die es bei Männern schon sehr, sehr lange gibt. Und weil sie auch, da stimme ich Ihnen zu, ganz andere Potenziale abfordert im Hinblick auf Aufstieg. Männer pflegen auch Netze, um Karriere zu machen. Und Frauen sind häufig der Meinung, immer noch, meine Erfahrung auch, wenn ich eine tolle Arbeit mache, irgendeiner wird sie schon sehen und wird sie entsprechend konnotieren und wird mich dann auch fördern, ob meiner Leistung. Das ist ein Punkt, aber das ist lange nicht der hinreichende Punkt, sondern man braucht auch andere Elemente, die tatsächlich dazu führen, erfolgreich zu sein. Ich persönlich wäre der Auffassung, wir müssen öffentlichen Druck erzeugen auf Unternehmen, dass sie wirklich, ob Targets oder wie sie das immer nennen, tatsächlich faktische Verhältnisse schaffen. Und dann werden Sie sehen, erledigen sich manche Probleme von ganz alleine.
Frau Gerde-Butzlaff, gibt es bei der BSF eine Quote?
Also es gibt die klare Entscheidung, dass wir hier den Frauenanteil systematisch steigern wollen. Mhm. Und eine Quote in dem Sinne, wie ich sie verstehe, dass man in den Bereichen, in denen die Frauen unterrepräsentiert sind, bei zwei gleich guten Bewerbern die Frauen nimmt, die gibt es hier eindeutig.
Führen Sie denn hier eine Transparenz ein oder machen Sie ein bisschen mehr darüber hinaus, dass Sie vielleicht auch Frauen speziell fördern, speziell auffordern, dass Sie vielleicht auch Transparenzregeln einführen, dass man sieht, wie haben die entschieden? Warum haben die so entschieden?
Ja, wir machen einiges. Erstmal haben wir auch eine starke Frauenvertretung. Die Vertreterin sitzt hier, die gerade in diesem Unternehmen es sehr schwer hatten. Ich bin jetzt 8 Jahre da. Als ich kam, wurde das noch als kleines Grüppchen betrachtet. Jetzt sage ich es mal respektlos von Spinnerinnen. Inzwischen ist das anerkannt, dass da eine gute Arbeit gemacht wird und wir ziehen an einem Strang bei Besetzungsverfahren. Und man muss natürlich auch Frauen auffordern. Es ist und sagen, wir trauen Ihnen das zu und machen Sie das. Und die Frage vorhin, können wir da von der Regierung was erwarten? Es ist ganz klar erklärt worden, dass man, nachdem jetzt 10 Jahre nichts passiert ist, jetzt aber erstmal wieder abwarten will, ob es nicht doch klappt. Und dann, das war eine Aussage vor kurzem, und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage, die dann in der Veranstaltung gefragt wurde, wie lange sollen wir denn noch warten, wurde wieder nur mit dem Satz beantwortet, na jetzt müssen die Firmen doch noch mal die Chance haben. Wie lange noch?
Das ist jetzt irgendwie so traurig. Das ist so total traurig, finde ich das. Was. Und deshalb, in 10 Jahren, wo stehen wir da, Frau Höller-Kladders? Machen Sie mir Mut.
Die Unternehmen werden begriffen haben, dass sie mehr Frauen an Bord brauchen, um erfolgreich zu sein.
Frau Holz.
Tja, also wenn ich einfach mir die Entwicklung angucke, 92 bis 1900, bis 2009, 17 Jahre, die ganz breite Definition Frauen in Führungspositionen, also inklusive der Hochqualifizierten, noch nicht mal richtig sozusagen Führung, hat es eine Entwicklung von +4 Prozentpunkten gegeben. 7 Jahre auf jetzt 30% laut Statistischem Bundesamt. In den höheren Positionen sieht das natürlich viel, viel geringer aus. Ganz niedriges Niveau. Dann macht mir diese Entwicklung eigentlich ganz klar, da muss mehr passieren. Also was ich sehr gut finde zum Beispiel, und weshalb ich jetzt nicht so traurig oder sowas bin, sondern ich sehe diese hervorragende Qualifikation der Frauen, das Engagement der Frauen, die auch da sind, die Überzeugung, die sich immer mehr breit macht, dass sich was ändern muss. Und Ich meine, natürlich ist in der Vergangenheit immer noch diese gönnerische, ich fand das eine sehr gute Formulierung, dieses gönnerische immer noch sehr groß gewesen. Aber, und ich glaube, das ist auch ein Bildungseffekt, die Frauen werden einfach selbstbewusster. Und ich hoffe auch, dass der Druck steigt von der Politik, dass sich da was ändern muss. In der Tat sehe ich ansonsten auch sozusagen ist etwas mau für die Entwicklung. Da muss mehr passieren. Und der Fachkräftemangel, der ansteht, hoffe ich auch, dass der zuträglich ist.
Frau Gerde-Butzlaff, ich sehe schon, die BSR wird in 10 Jahren ein Betrieb sein, wo nicht Sie die einzige ein Drittel Frau sind im Vorstand.
Ja, das mag so sein. Was mir so ein bisschen Mut macht für Ihre Frage, warum ich auch nicht traurig bin, ist in der Tat die Entwicklung, die ich auch hier beobachtet habe. Und darum glaube ich, wir müssen uns Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen. Ich habe das sehr positiv wahrgenommen in der letzten Zeit, dass die Diskussion weg ist von dem Thema Männer gegen Frauen, sondern auf dieses Gemeinsame gerichtet ist. Und wenn wir viele Mitstreiter finden, natürlich gerade in den Führungsetagen, dann kann man mit Überzeugung da eine Änderung hinkriegen. Und dafür ist die BSR ein gutes Beispiel. Also in diesen wenigen 8 Jahren bei uns, nachdem das Thema wichtig wurde, und ich bin mir sicher, es muss in den Unternehmen auch von oben als wichtig angesehen werden. Zum Beispiel, wie vorhin gesagt wurde, Führungskräfte müssen das in ihre Zielvereinbarung kriegen, dass sie sich darum kümmern müssen. Wenn es wichtig ist, dann wird sich auch die Entwicklung schneller gestalten und dann kann man eine ganze Menge machen.
Solidarität suchen mit den Männern, Frau Schulz-Strelow, ich glaube, FIDA macht das nicht. Sie haben auch Männer in Ihrem Verein. Ja,
wir schaffen es eben nicht als Frauen gegen die Männer. Deswegen haben wir auch männliche Mitglieder bei FIDA. Und ich glaube, der Druck kommt A, aus der Wirtschaft selber, der kommt nicht von der deutschen Politik. Ich sehe den Druck aus Brüssel wachsend. Frau Reding hat ja angekündigt, dass sie jetzt Anfang des Jahres eine größere Konferenz dazu einberuft und dann das Thema aufgreift. Und ich sehe es aus den Nachbarländern. Und irgendwann wird es peinlich für Deutschland, für die deutsche Politik. Wenn in Frankreich geht es durch, in den Niederlanden geht es durch, Österreich ist aktiv. Wenn alle Länder das Thema Quote besetzen und nur bei uns eine Ministerin sagt, Ultima Ratio, wir warten ab. Ich glaube, wir können uns das nicht mehr leisten. Zum Thema Netzwerke, und da glaube ich, können wir Frauen eine Menge noch mitnehmen, dass wir Netzwerke einfach businessmäßiger auch nutzen. Das ist für ganz viele Frauen schwierig, genau das, wie Männer es machen, zu sagen, Gerde-Butzlaff, ich brauche das von Ihnen und Sie haben bei mir was gut. Das tun Frauen häufig nicht. Wir haben enorm viel tolle weibliche oder Netzwerke von Frauenverbänden mit unterschiedlicher Ausprägung. Und trotzdem ist dieses Thema, dieses Charity-Moment immer ganz hoch. Wenn Frauen genauso klar sich ausdrücken, was sie von dem anderen wollen, beruflich und strategisch und sachlich, glaube ich, würde uns das enorm helfen.
Ich habe ehrlich gesagt sehr viel Hoffnung in die Zukunft, weil es erstmal extrem gut ausgebildete junge Frauen gibt, die mit einem völlig anderen Selbstverständnis, mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein auftreten und die auch Männer an ihrer Seite haben, jetzt nicht nur als Lebenspartner, auch als Studienpartner, die ebenfalls mit einem anderen Blick auf die Welt aufwachsen, die diese Divergenz zwischen Männern und Frauen so auch nicht mehr leben, wie wir sie möglicherweise noch gelebt haben, Stichwort Ernährerrolle. Und das Zweite, was mir Hoffnung macht, ich glaube, dass darüber wir auch eine andere Form des Wirtschaftens kriegen. Es ist keine Lebensnotwendigkeit, so zu wirtschaften, wie wir wirtschaften. Also diese Art und Weise, wie wir uns in Unternehmen bewegen. Und ich bin ganz sicher, dass wenn Frauen reinkommen mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Blickrichtung und in der Gemeinsamkeit mit Männern, werden sich auch Unternehmen verändern, die dann wiederum auch leichtere Zutrittsbarrieren oder weniger Zutrittsbarrieren für Frauen haben. Insofern bin ich da überhaupt nicht irgendwie pessimistisch.
Also ich sehe schon, meine Traurigkeit ist gar nicht so begründet, sondern nur, wenn man zurückschaut und sagt, naja gut, also in 20 Jahren ist nichts passiert, in den letzten 10 Jahren ist nichts passiert, aber die Frauen sind gut ausgebildet, man sieht es auch in den Schulen und hoffen wir, dass die Frauen dann den Ehrgeiz haben zu sagen, wir wollen an die Macht und zwar gemeinsam mit den Männern.
Das war unser Forum Führen Frauen anders. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Eva-Maria Höller-Kladders, Managerin, ehemals Direktorin bei Bosch, heute Unternehmensberaterin, Elke Holst, Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin, Monika Schulz-Strelow, Unternehmerberaterin bei BE International Group und Präsidentin der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte, FIDA. Der einzige Mann in dieser Runde ist Hans-Jürgen Kramer, selbstständiger Unternehmer und ehemals Vorstandssprecher von Vattenfall Europe. Und unsere Gastgeberin war Vera Gede-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der BSR. Vielen Dank, dass wir hier sein konnten und vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.